Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Dennis Horn.
Der fehlt.
Und Herr Pähler.
Fehlt auch. Nein, im Ernst. Herr Pähler hat Männergrippe. Dennis hat's auch erwischt nach dem Workshop heute. Gute Besserung an beide an dieser Stelle. Ich bin noch fit. Mein Name ist Daniel Fiene und kommt, das rocken wir jetzt gemeinsam durch. Satirezeitschrift Titanic legt Bild-Zeitung rein. Doch wie sind die Reaktionen? Initiative Never Block for Free appelliert an Journalisten, nichts an Plattformen zu verschenken. Doch was steckt dahinter? Die Chefredakteurin des Jahres mit Ideen für einen besseren Digitaljournalismus. Doch warum ist das wichtig? Das sind unsere Themen heute in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Jan Böhmermann. Ich habe ihn heute gefragt, was denn sein Thema der Woche ist.
Thema der Woche, Titanic verarscht Bild-Zeitung. Bild-Zeitung hat nicht die Eier zu sagen, wir wurden verarscht.
Ja, und in der ersten Meinung teilt der TV-Satiriker Lob an seine Kollegen bei der Satirezeitschrift Titanic aus. Wie schon von ihm gesagt, die behaupten ja, die Bild-Zeitung sei auf ihre gefälschten E-Mails hereingefallen, aus denen ein Kontakt zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und russischen Internet-Trollen belegt werden sollte. Die Bild titelte daraufhin groß in dieser Sache. Und ich habe immer mal gefragt, ob er nicht traurig sei, dass er diesen Medien-Hack nicht gebracht hat.
Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe mich total gefreut, wenn es jemanden gibt, dem ich mich irgendwie ideologisch, ideell, künstlerisch verbunden fühle, dann ist die Titanic-Redaktion. Das sind, finde ich, die konsequentesten, intelligentesten, freundlichsten Kollegen. Und die Idee ist fantastisch, die Ausführung ist fantastisch, das Ziel ist genau das Richtige. Der Absender ist genau der Richtige. Ich könnte das gar nicht machen, glaube ich, so ohne weiteres, weil das auch zu medienspeziell ist und die Häme sich, glaube ich, einem größeren ZDF-Publikum nicht mehr erschließen würde. Und ich glaube, und weil ich es auch schon gemacht habe. Ganz ehrlich, ich habe mich total gefreut mich vor allen Dingen darüber kaputt gelacht.
Die zweite Meinung
kommt auch von Jan Böhmermann. Zwar hat Bild-Chefredakteur Julian Reichelt mittlerweile eingeräumt, der Schlagzeile in der Bild vielleicht einen zu großen Platz eingeräumt zu haben. So einen richtigen großen Fehler will Reichelt aber weiterhin nicht eingestehen oder zumindest so, wie es vielleicht die Kritiker dann auch jetzt erwarten. Das kommt insgesamt bei Böhmermann gar nicht gut an.
Jedem Medium kann es passieren, was sich nicht an journalistische Standards hält. Zwei Quellen. Das, selbst wenn du eine Kampagne fährst und nicht eine windige Quelle so ein bisschen überprüfen. Und wenn du dann wenn dann so eine Nummer auffliegt, dann hab wenigstens die Eier und sei ein vernünftiger Chefredakteur. Stell dich vor deine Leute und schieb nicht die ganze Schuld irgendeinem 19-jährigen Halbvolontär zu, der die Geschichte für dich verbockt hat. Wenn du schon hier einen auf militärische Organisation machst, dann sei auch der General, der sich am Ende dann die Pistole an die Schläfe hält und abdrückt.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das plattformunabhängige Medienmagazin. Vielleicht habt ihr es ja in dieser Woche in euren Timelines mitbekommen. Da versucht eine Aktion ganz schön Aufmerksamkeit zu erhalten. Initiatoren unterwegs und diskutieren mit Medienmachern auf Twitter und wollen diese von einem überzeugen. Schenkt doch den großen Plattformen nicht eure Inhalte. Gemeint sind zum Beispiel Google oder Facebook. Never Block for Free heißt entsprechend die Initiative, was mich ein bisschen stutzig macht. Die kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Will Content mit Wert. Was heißt das? Wer steckt dahinter? Unser Kollege und Medienjournalist Daniel Buß hat für Was mit Medien recherchiert. Guten Abend, Daniel.
Hallo.
Ja, was hast du über Never Block for Free herausfinden können?
Also ich bin ja so wie du und viele anderen Medienmachern auch angetwittert worden, dass es sie jetzt gibt und dass man sich da irgendwie mit einmischen soll. Und auf der Webseite finden sich ja viele plakative Sprüche wie 30% der deutschen Journalisten befinden sich in einem prekären Arbeitsverhältnis oder 80% des deutschen Online-Werbebudgets erhalten Facebook oder Google und 31% der Weltbevölkerung arbeiten gratis für soziale Netzwerke. Ich habe einen der Macher gefragt, Johannes Knirzinger. Er sagt, es geht vor allem um die vielen Einzelkämpfer im Journalismus, aber auch im, nennen wir es mal, Bürgerjournalismus, also Blogger, die auf Plattformen wie Facebook, aber auch auf Instagram für die Inhalte sorgen und davon letztlich aber nichts in ihrem Portemonnaie landet.
Das Berufsbild ändert sich vom Journalisten oder hat sich stark verändert. Es geht da in dem Fall auch darum, um kleinere Organisationen, einzelne freie Journalisten, es geht um Blogger, die eigentlich da gratis arbeiten. Die große Fülle der Artikel sind ja in dem Fall zum Beispiel bei Instagram nicht von Medienhäusern, sondern von Einzelpersonen, die sehr viel Zeit in das reinstecken und dafür eigentlich nichts zurückbekommen und im Gegenteil dadurch eigentlich erst die Plattformen groß machen. Und diesen Dissens wollen wir diskutieren. Da wollen wir Auswege finden.
Also der Vorwurf, der da mitschwingt, ist, Facebook und andere Plattformen sind sowas wie Parasiten, die letztlich Inhalte abgreifen, aber nicht zurückgeben. Und die Initiative fordert letztlich sowas wie eine Plattformabgabe, dass Facebook oder auch der Facebook-Ableger Instagram etwas abgeben von den Werbeeinnahmen, von den Milliarden, die sie rund um die Posts ihrer Nutzer generieren.
Da mag man sich vielleicht fragen, aber geben die Plattformen tatsächlich nichts zurück? Zum Beispiel gibt es ja auch eine enorme Reichweite, zum Beispiel, die dann ja auch einige Instagrammer ganz gut zu monetarisieren wissen. Mhm. Ja, und mit der Schnittstelle Instant Article zum Beispiel bei Facebook, wenn Verlage ihre Inhalte direkt dann auf Facebook veröffentlichen, bekommen sie ja auch Werbeeinnahmen ab.
Das erkennt die Kampagne an, aber das reicht ihr letztlich nicht, zumal Instant Articles ja für große Medienunternehmen und nicht für Einzelkämpfer vor allen Dingen da ist. Ihnen geht es darum, dass vor allem die Einzelkämpfer in der Lage sein sollen, von den neuen Plattformen zumindest teilweise auch leben zu können. Vor allem Facebook solle aber auch transparent machen, wie es filtert, also ja, transparenter werden. Und Knierzinger sagt dazu:
Facebook, soll ich ehrlich sagen, das sind das größte Medienunternehmen der Welt. Und soll sich dann auch so verhalten und soll aber auch dann politisch dieselben Richtlinien bekommen wie ein klassisches Medienhaus.
Was meint er hier mit denselben Richtlinien?
Facebook soll zum Beispiel Inhalte stärker überprüfen. Das ist ja auch etwas, was die Europäische Kommission derzeit sehr offensiv fordert von Facebook. Die Kampagne will also ziemlich viel, muss man sagen, auch einen besseren Kampf gegen Hass im Netz.
Was ich schon mal, das Erste, was ich bemerkenswert fand, war so ein bisschen, dass sie aber natürlich mich das über diese sozialen Netzwerke dann auch, also die Plattform, die sie kritisieren, auch erreicht hat. Ja, also habe ich erst von der Initiative erfahren. Mhm. Das heißt, sie nutzen da ja auch so die Aufmerksamkeit. Aber im zweiten Schritt habe ich mir überlegt, wer steckt da eigentlich hinter? Ich habe mir die Aktionswebseite angeschaut, so richtig schlau bin ich nicht rausgeworden. Mhm. Was hast du herausgefunden?
Ja, also tatsächlich ist es so, die fordern von Facebook und Co. vor allen Dingen Transparenz, sind aber in eigener Sache ziemlich zurückhaltend. Man könnte fast sagen, sie geizen mit ihren eigenen Informationen. Johannes Knierzinger ist der Einzige, der aufgeführt wird, namentlich auf der Seite. Er tritt als Sprecher der Kampagne auf. Er sagte mir, er sei selbst Fachjournalist gewesen in Österreich und habe dann für Tipps gearbeitet. Das ist eine Wochenzeitung in Linz für Oberösterreich. Dazu finden sich auch Treffer im Netz. Das halte ich alles für glaubwürdig. Er hat auch gebloggt. Jetzt arbeitet er als Berater in Medienfragen und er sagt, er hat Mitstreiter.
Der eine hat gerade ein Buch geschrieben über Hochfrequenzhandel, ist ein Autor, und der andere ist als Influencer tätig über Instagram, beziehungsweise es gibt einen vierten im Bunde, der war auch ein Blogger, der bei einem Burgerblog, so haben wir uns kennengelernt, mitgeschrieben hat. Das ist so die Grundkonstellation. Wir sind grundsätzlich völlig politisch frei, wir haben jetzt da im Hintergrund keine politische Organisation oder so, sondern ja, ist halt jetzt einfach mal ein Versuch von uns, seit jetzt aus dem Hobby raus, das zu machen.
Also, vielleicht lohnt es sich ja trotzdem, über die Frage zu diskutieren, die sie umtreibt, mit dem, dass man nicht kostenlos bloggen sollte für die Plattform. Denn dieses Argumentationsmuster, das gibt es ja auch von anderer Stelle. Da fällt mir zum Beispiel Axel Springer Boss Matthias Döpfner ein, der ja auch Präsident des Zeitungsverlegerverbandes ist. Der wünscht sich ja im Prinzip auch, dass Google und Facebook Geld für Inhalte abgeben sollen.
Tja, da sind wir letztlich bei Gesetzgebung und Lobbyismus. Das große Stichwort Leistungsschutzrecht für Presseverlage, das vor ein paar Jahren eingeführt wurde in Deutschland. Das Google-Gesetz, dass Google für Inhalte von Verlagen in den Suchtreffern Geld zahlen soll. Das muss man sagen, in der Praxis ist das ein ziemlicher Rohrkrepierer. Aber das Lobbying geht weiter von Axel Springer und anderen großen Verlagen, nämlich in Brüssel. Dort wird über ein europäisches Leistungsschutzrecht geredet. Die Kommission hat da tatsächlich auch Pläne schon in der Mache und die könnten sich tatsächlich auch nicht nur auf Google letztlich konzentrieren, sondern das könnte ausgeweitet werden, zum Beispiel auf Facebook, also so wie das die Kampagne Never Block for Free letztlich auch fordert. Es gibt allerdings einen großen Unterschied zwischen der Kampagne und dem, was die Verleger wie Matthias Döpfner wollen. Matthias Döpfner will zwar, dass Facebook für Inhalte zahlt, aber keine Inhalte kontrolliert. Mark Zuckerberg Zuckerberg als sowas wie der Super-Chefredakteur ist, wie er immer wieder sagte, sowas wie eine Horrorvision für ihn. Facebook sei eine technische Plattform. Mark Zuckerberg selbst, der Facebook-Gründer, hat wiederum erklärt, dass Facebook längst nicht nur ein rein technisches Angebot sei. Er sagte, Facebook is a new kind of platform. It's not a traditional technology company. It's not a traditional media company. Also es ist sowas wie dazwischen, eine technische Firma, aber auch ein Medienkonzern. So richtig zu verorten ist es nicht. Und ich bezweifle, dass das eine kluge Aussage war, die da vor etwa 2 Jahren von Zuckerberg getroffen wurde. Denn wer Facebook als ein Medienhaus regulieren will, und da geht's ja bei Dingen wie Leistungsschutzrecht und Plattformabgaben, Medienregulierung, der kann ihm das dann auch vorhalten, dass er ja selbst sagt, sie sind ja keine reine technische Plattform, sondern sie fühlen sich ja auch irgendwie in diesem Medienkosmos verortet.
Danke, Daniel. Du bleibst ja noch einen Moment hier. Ja. Und wenn ihr sagt jetzt, hey, das Thema über die Kostenloskultur, das würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Das haben wir an anderer Stelle auch unter einem etwas anderen Gesichtspunkt auch schon hier vor einigen Wochen diskutiert. Über das Prinzip kostenlos ging es da. Zum Beispiel, wenn man mal eine Veranstaltung moderieren soll, eine Reportage für Seite 3 schreiben oder Experte in einer Show spielen. Immer häufiger sollen ja auch freie Journalisten ohne Honorar in der klassischen Medienwelt arbeiten. Wie soll man sich da verhalten? Das könnt ihr nachhören, wenn ihr auf unsere Podcast-Seite auf deutschlandfunknova.de geht und dann nach dem Prinzip kostenlos schaut.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Was mit Medien? Das gewinnende Medienmagazin. Medienjournalist Daniel Buß ist weiter da. Hast du Lust zu gewinnen jetzt?
Unbedingt. Was gibt's denn zu gewinnen?
Ha! Such dir was aus. Ich weiß nicht, mit einem Blumentopf, ein paar Stifte, irgendwie ein kleines, schönes Deutschlandfunk-Nova-Plakat oder so. Wir haben ja das Medienquiz der Woche und jetzt, wo die Herren Pähler und Horn uns hier quasi in den Stich gelassen haben, finde ich es toll, dass du in die Bresche springst und dass du sagst, ja komm Daniel, ich spiele mit dir eine Runde zu den Medienthemen der Woche. Möchtest du die erste Frage stellen?
Ja, ich habe mich heute mit dem KEF-Bericht beschäftigt, die letztlich schauen, wie die ARD und ZDF mit den Rundfunkbeiträgen umgehen. Und die haben sich angeschaut, wie viel denn ein Tatort durchschnittlich gekostet hat im Jahr 2016. Die Frage an dich, schätze, wie viel der Durchschnittstatort kostet?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe da absolut keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal so eine Nummer, die ich im Bauchgefühl habe.
Trau dich.
Ich sage 250.000 Euro.
1,7 Millionen, der Durchschnittswert eines Tatorts. Die mit Til Schweiger waren natürlich teurer.
Weil die ein besseres Zoom für die Kamera brauchten oder man weiß es nicht.
Naja, Darstellergagen und mehr Pyrotechnik. Es knallte halt einfach Hollywood. Ne?
Das ist aber echt schon, naja, okay. Ja,
viel Geld, über 2 Millionen.
Als Hörfunk-Fuzzi, da hat man nicht so eine Ahnung, wie teuer Bewegtbild ist. Das ist, unterschätzt man immer. In Hamburg, da gibt es heute auch was zu filmen. Es gibt nämlich einen Star-Auflauf. Die goldene Kamera wird verliehen. So Leute aus Hollywood wie Naomi Watts oder Liam Neeson sind da am Start. Das ist ja so wieder eine von diesen Veranstaltungen, wo es eine Kooperation so mit öffentlich-rechtlichem Fernsehen, aber auch mit der Verlagswelt gibt, die das dann auch so ein bisschen dann auch wirklich ans Laufen bringt. Wer steht denn oder welcher Verlag steckt denn hinter der goldenen Kamera?
Ich glaube, es ist inzwischen die Funke-Gruppe, ne?
Richtig. Ha, Punkt für dich. 1-0 für Daniel. Eins ist schon mal klar, ein Daniel wird heute gewinnen. Das finde ich schon mal sehr sympathisch.
Sehr einfach.
Was ist deine nächste Frage?
Nochmal zum KEF-Bericht. Die haben sich auch angeschaut, wie viel die Popwellen, also die im Prinzip ja musiklastigen Hit-Programme kosten. Zwei Fragen letztlich, denn es gibt natürlich einen Sender, der am wenigsten braucht. Also Sendeminute kosten, ne? Da kostet die Minute am wenigsten. Das ist Bremen 4. Wie viel kostet da wohl eine Minute Bremen 4?
Eine Minute bei Bremen 4, die kostet 132 Euro.
8 Euro.
8 Euro?
Und der Spitzenreiter ist WDR 2. Die machen natürlich auch viel mehr Programm für Regionen, okay, ne? Viel größeres Land und so weiter. Da kostet die Minute wie viel?
Sag ich mal 64 Euro.
Na, 42.
Schon nicht so schlecht.
Nicht, ja, genau. Annähernd.
Aber interessant, oder?
Ja, 8 Euro zu 42
Euro. Ein sehr nerdiger Wert, der dabei wieder 2 ist, aber leider kein Punkt für mich. Meine nächste Frage an dich geht so auch in die Fernsehecke. Thomas Ebeling, das ist ja der ProSieben-Sat.1-Chef, der hat seine letzte Pressekonferenz gegeben, weil der jetzt geht, also gehen musste. Und sein Nachfolger, der kommt aus einer ganz anderen Branche, nicht aus der Medienbranche. Ist für Ebeling kein Problem, weil er selber kam auch aus der Pharmabranche, hat den Job ganz gerne gemacht. Und meine Frage an dich ist, der Nachfolger, der heißt Max Konze. Wo war er vorher Chef?
Futtermittelindustrie.
Fast. Wow. Ich wollte nur nett sein. Er war Chef von Dyson, also hier so Staubsauger und so.
Ja.
Ich meine, heiße Luft und Medien passt ja. Muss man ja auch irgendwie sehen.
Okay, du hast mir meine dritte Frage, die ich auf dem Blatt habe, gemobst, denn ich wollte dich fragen, wie der Nachfolger von Ebeling heißt. Aber ja, Max Konze hat es schon gesagt, deswegen frage ich dich jetzt schlicht, dieser KIF-Bericht, der alle 2 Jahre rauskommt. Mhm. Wie viele Seiten hat der wohl?
Der hat 168 Seiten.
415.
Bitte?
Öffentlich-rechtlich ist immer opulent. 415,
okay.
Großdenken.
Das hätte ich tatsächlich auch raten können. Ich hatte auch eine Key-Frage für dich vorbereitet.
Ach, nämlich?
Der wievielte Bericht ist denn das?
Der 21.
Punkt für dich. Volle Punktzahl für Daniel.
Daniel hat gewonnen.
Ich freue mich. Danke für deinen Besuch heute Abend.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien hört ihr hier bei Deutschlandfunk Nova und zwar mit dem digital denkenden Medienmagazin. Montagabend wurden sie verliehen, die Journalisten des Jahres von der Fachzeitschrift Medienmagazin. War eine spannende Verleihung. Als 81. der Jury konnte ich dabei sein. Ein Sonderpreis ging an Dennis Yücel und seine Unterstützer. Es gab aber auch was zum Nachdenken. 10 Thesen für einen besseren Digitaljournalismus. Doch wie sehen die aus? Das weiß Barbara Hans. Sie ist die Chefredakteurin von Spiegel Online und hat ihre 10 Gedanken an dem Abend vorgestellt, denn sie hat nämlich eine Dankesrede gehalten. Sie wurde ausgezeichnet als Chefredakteurin des Jahres und darüber reden wir jetzt mit ihr hier bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend, Barbara Hans.
Vielen Dank.
Und herzlichen Glückwunsch auch zu der Auszeichnung am Montagabend, Journalistin des Jahres in der Kategorie Chefredaktion National. Wie war der Abend für dich?
Ah, der war toll. Das war natürlich eine große Ehre. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Entscheidung der Jury und es war ein toller Abend mit ganz vielen Kollegen und vielen Eindrücken. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Was war so das vorherrschende Thema für dich, was sich so vielleicht durch alle Reden gezogen hat?
Ich glaube, in Teilen war es schon so die Frage, wer bestimmt eigentlich in Redaktionen, wo es lang geht. Also auch die Frage, wie divers sind wir tatsächlich? Also was das Alter angeht, haben wir genug junge Kollegen, die auch Themen mit einbringen, aber eben auch die Frage, wie männlich oder weiblich besetzt sind Redaktionen. Das war für mich so ein bisschen der rote Faden, der sich durch die ganze Verleihung gezogen hat und auch durch die verschiedenen Reden.
Und in deiner Rede, da hast du 10 Denkanstöße mitgebracht, wie man den digitalen Journalismus, sag ich mal, noch fördern kann. Als du dir die Gedanken gemacht hast, was du da sagen wirst, was hat dich motiviert, überhaupt diese Thesen zu formulieren?
Na, ich habe so ein bisschen nachgedacht über das vergangene Jahr und natürlich auch über die Auszeichnung und habe mich gefragt, was sind eigentlich die Themen, an denen ich gerade arbeite. An manchen arbeite ich mich auch ab. Also was beschäftigt mich hier im Alltag und aber auch, wenn ich abends irgendwie nach Hause gehe. Und was sind, glaube ich, die Themen und Herausforderungen, vor denen nicht nur wir hier bei Spiegel Online stehen, sondern vielleicht, sofern man das sagen kann, ohne anmaßend zu sein, die sich irgendwie dem digitalen Journalismus insgesamt stellen. Und so bin ich letztlich auf diese 10 Gedanken gekommen.
Und lass uns da doch einmal gemeinsam eintauchen. Du hast ja zum Beispiel auch so ein paar Stereotype beim Digitaljournalismus adressiert. Zum Beispiel, wenn es ums Tempo geht, also um die Schnelligkeit oder auch um das Thema, dass man immer ziemlich schnell einen Nachdreh liefert. Also immer, wenn es ein neues Detail gibt, dann gibt es gleich die zu einer Geschichte, die sich über mehrere Tage oder Wochen erstreckt, dass man dann halt auch beim neuen Detail schon gleich einen neuen Text macht. Dass man sich da, glaube ich, auch in diesen beiden Punkten nicht verrennen sollte.
Ja, absolut. Also der Digitaljournalismus ist ja immer noch mit ziemlich vielen Vorurteilen konfrontiert. Also dass es uns nur ums Tempo geht, dass wir immer schnell sein wollen, die Ersten sein wollen und dass dieses Tempo eben zulasten der Sorgfalt geht oder gar der Qualität. Und Das glaube ich überhaupt nicht. Also ich glaube, dass die Geschwindigkeit erstmal eine Möglichkeit ist und es dann unsere Entscheidung ist, also die journalistische Entscheidung ist, wie wir damit umgehen. Also was unsere Kriterien sind, was die Sorgfalt angeht oder wie viel Mühe wir uns geben, eben das Gesamtbild immer wieder auch zu erklären und uns nicht im Klein-Klein zu verlieren und in dem x-ten Detail, sondern beispielsweise immer wieder auch abzubilden, was heißt denn das für die gesamte beispielsweise politische Lage, wie ist das einzuordnen und wenn man diese einzelnen Details zusammennimmt, welches Bild ergibt sich eigentlich dann? Und das ist natürlich im Digitalen immer die Chance, dass wir aktuell sein können, dass wir ein Stück weit auch beweglich sind in unserer Berichterstattung, aber wir müssen eben dann immer auch zwischendurch innehalten und das große Bild zeichnen. Und ich glaube, das ist ein großer Teil unserer Verantwortung.
Vergessen wir da auch so manchmal ein bisschen die Leser, dass wir dann auch nicht immer so präsent haben, dass sie vielleicht auch nicht jetzt stündlich auf der Seite sind und so mit den letzten Dreh kennen und die große Perspektive fehlt, dass man sich viel mehr Gedanken machen muss, was eigentlich der Leser genau macht, wie häufig er kommt und so?
Ja, absolut. Das war eigentlich bei den 10 Punkten mein Hauptgedanke. Also wo ist der Leser bei all diesen Themen, die uns beschäftigen? Und ich glaube, dass wir tatsächlich Gefahr laufen, manchmal uns zu schnell zu drehen in der Berichterstattung, zu kleinteilig zu sein, manchmal auch zu personalisiert zu berichten. Also immer Geschichten vom Scheitern erzählen wollen oder was auch immer. Und dabei eben aus dem Blick verlieren, dass die Leser ja nicht in dieser Intensität ständig auf die Seite schauen beispielsweise und wir gucken müssen, in welchen Situationen nutzen die uns, was ist eigentlich dann die angemessene Form, also wie bereiten wir ein Thema auf letztendlich? Die Frage schließt sich ja auch an.
Was ich mal ein bisschen müßig finde, sind so diese Diskussionen um Qualitätsjournalismus. Mhm. Du hast dich ja auch um das Thema Qualität gekümmert, gefordert, dass wir mehr Qualität brauchen als weniger Qualität. Was meinst du damit?
Naja, ich meine damit tatsächlich dieses Vorurteil. Also Online-Journalismus, die brauchen irgendwie keine Qualität oder die haben keine Qualitätsstandards, weil ja unsere Fehler immer sofort sichtbar sind. Also wenn du in einer Situation publizierst, wo es gerade beispielsweise eine Eilmeldung gibt oder sich eine Nachrichtenlage entwickelt, dann können wir ja immer nur aus dem Moment heraus entscheiden. Also wir wissen nicht, ob sich das Ganze vielleicht in 2 Tagen ganz anders darstellt. Also wenn man beispielsweise an einen Terroranschlag denkt oder eine Großlage, dann weißt du in dem Moment erst einmal vielleicht noch nicht mal ganz genau, was passiert ist, aber dass irgendwas explodiert ist beispielsweise. Du weißt aber noch nichts über die Täter. Und ich glaube, dass uns oft unterstellt wird, naja, im Digitalen, die Leute haben ja nicht so hohe Qualitätsanforderungen oder Qualitätsansprüche gar. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil die Geschwindigkeit, in der wir entscheiden, bedeutet eigentlich, dass wir uns genauer vergewissern müssen, was sind eigentlich unsere Standards, wie gehen wir eigentlich um, zum Beispiel mit gewissen Fotos, mit grausamen Darstellungen, wie gehen wir um mit einem vermeintlichen Bekennervideo, was veröffentlicht wird. Zeigen wir das bei uns auf der Seite oder zeigen wir das nicht? Das heißt, wir müssen eigentlich ja viele Entscheidungen in sehr kurzer Zeit treffen, deshalb müssen wir, glaube ich, umso genauer wissen, was sind eigentlich unsere ethischen Standards. Und ich glaube, dieses Publizieren ohne doppelten Boden bedeutet eben auch, dass wir unsere Standards kennen müssen und dass wir natürlich ganz eigene Qualitätsstandards brauchen, die sich aber natürlich unterscheiden von dem Angang an einen Text, für den ich mehrere Wochen beispielsweise Zeit habe.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die Inhalte gesprochen, auch was man vielleicht machen möchte, was man nicht machen möchte. Lass uns auch noch mal ein bisschen über die Leser sprechen. Mhm. Wie sollten wir mit den Lesern umgehen, damit der Digitaljournalismus da auch am Ende von profitieren kann?
Also ich glaube, der Digitaljournalismus profitiert, wenn der Leser profitiert. Das klingt irgendwie erstmal so profan, aber ich glaube, wir haben ja die Chance, die Rückmeldungen der Leser zu bekommen. Also zum einen unmittelbar durch Mails, in Foren, durch Social Media, all das, aber natürlich auch, indem wir die Zahlen kennen. Und dem digitalen Journalismus wird ja oft unterstellt, dass wir opportunistisch sind und nur das machten, was der Leser gerade haben will im Grunde. Aber ich glaube, das ist nicht zwingend so, das muss nicht so sein. Also erstmal haben wir schlicht die Möglichkeit herauszufinden, was gerade auf welches Leserinteresse stößt. Und dann ist es ja immer noch unsere publizistische Entscheidung, was wir damit machen. Aber ich glaube, dass es schon uns möglich ist, den Leser stärker in den Blick zu nehmen. Das bedeutet aber auch, ihn ernst zu nehmen. Und das heißt für mich, dass wir sehr genau überlegen, zum Beispiel in welcher Tonalität berichten wir über Donald Trump. Also beschreiben wir, was er tut und recherchieren die Fakten und bilden dadurch Dinge ab. Oder sind wir, vor allen Dingen mit einer starken Meinung unterwegs, die viel weniger faktenbasiert ist. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist eben, die Recherche und die verschiedenen Realitäten abzubilden und es dann aber dem Leser zu überlassen, sich selbst eine Meinung zu bilden. Und ich glaube, wenn wir das tun, sind wir besonders gut im Journalismus generell.
Ja, das ist mir auch, dieser Satz ist mir auch so wirklich im Ohr geblieben, dass man im Digitaljournalismus sich auf die Recherche von Fakten und nicht im Verbreiten von Behauptungen konzentrieren sollte. Das fand ich auch eigentlich ganz interessant, was das ja auch so ein bisschen unterstreicht. Und das ist ja auch das, was die Leser einem auch immer so ein bisschen in so Diskussionen, wenn es um die Glaubwürdigkeit von Journalismus vorhalten oder wenn ihnen ein Artikel aufstößt, dass sie oft manchmal sagen, ihr müsst doch eigentlich neutral sein, auch wenn die natürlich Neutralität immer sehr im eigenen Interesse definieren.
Ja, na klar. Also ich glaube, die Unterscheidung von Berichten, Geschichten, Recherchen und Kommentaren, also Meinungsinhalten, die ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich haben wir im Moment eine politische Situation, wo viele Dinge passieren, die man problematisch finden kann. Aber es kann ja nicht darum gehen, dem Leser irgendwas eintrichtern zu wollen, ja, und fünfmal zu schreiben, das ist aber blöd oder das ist dumm oder was auch immer, sondern wir müssen das darstellen und dann es letztlich auch aushalten, wenn Leser anderer oder unterschiedlicher Meinung sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es ein Stück ein zurückgenommener Journalismus ist, wenn man so will, und nicht einer, der von morgens bis abends predigt und im Grunde versucht zu missionieren. Wir machen Angebote und das sind, finde ich, Angebote von Fakten oder von Kommentaren. Aber wenn es ein Kommentar ist, dann ist der klar als Meinungsäußerung eines Kollegen oder einer Kollegin gekennzeichnet. Und man braucht natürlich Kolumnisten und Meinungen und Kommentatoren, weil man sich natürlich auch an Meinungen reiben kann. Aber vor dem Kommentar, finde ich, muss immer erstmal die Recherche stehen, die Fakten.
Es gibt aber auch Grenzen des digitalen Journalismus, über die sollte man sich bewusst machen. Darüber reden wir mit Barbara Hans, Chefredakteurin von Spiegel Online. 10 Gedanken hat Barbara Hans von Spiegel Online diese Woche vorgestellt, als sie als Chefredakteurin des Jahres gewürdigt wurde. Barbara, lass uns mal über die Grenzen sprechen, also im Digitaljournalismus. Zum Beispiel, dass man ja eigentlich eher gewisse Vorteile hat, nämlich sehr viel Platz, man kann mehr Geschichten machen, keine Zeichenbegrenzung wie bei den Kollegen, die gedruckt werden und so weiter und so fort. Aber dennoch gibt es im Digitaljournalismus auch Grenzen. Vergessen wir die manchmal nicht auch ein bisschen?
Es kommt darauf an, was man, glaube ich, unter Grenzen versteht. Ich glaube, dass wir sehr verantwortungsvoll mit dieser vermeintlichen Grenzenlosigkeit umgehen müssen, die du beschrieben hast. Also, was heißt denn das, dass ich keine Platzbeschränkung habe? Muss ich nicht trotzdem sehr sorgfältig auswählen? Ja, also im Print ringt man ja immer, ringen verschiedene Geschichten um den Platz in der Zeitung, im Blatt, wie auch immer. Und da gibt es eine Auswahl. Bei uns besteht ja die Gefahr darin, dass man vielleicht nicht genug auswählt. Und das ist, glaube ich, was wir tun müssen. Wir müssen überlegen, wie wir mit dieser Grenzenlosigkeit umgehen. Natürlich können wir, haben wir technisch die Möglichkeiten, Nachrichten zu pushen beispielsweise und sie auf das Handy zu schicken. Das geht alles. Aber die Frage ist, wann wollen wir das tun? Also beispielsweise, welche Nachrichten verschicken wir denn als Push-Mitteilung? Und wie gehen wir damit um? Wann stören wir auch? Wann nerven wir die Leute? Wann ist das Tempo angebracht? Und ich denke da zum Beispiel an Nachrichtenlagen, wo wir auch immer wieder durch die Zugriffszahlen merken, okay, da gibt es einen hohen Bedarf an Informationen, da rufen die Leute unsere Seite auf. Und wann ist das Tempo, wie du es eben gesagt hast, reiner Selbstzweck. Also wann ist es vielleicht gar nicht so kriegsentscheidend, ob die Meldung eine halbe Minute früher oder später auf der Seite ist. Weil ich glaube, es geht immer darum, die Qualität eben hochzuhalten. Also sprich Zwei-Quellen-Prinzip, erst wenn wir zwei unabhängige Quellen haben, gehen wir mit einer Geschichte raus und so. Das ist allemal wichtiger als die Geschwindigkeit.
Da frage ich mich auch manchmal, ob man nicht so intern an so Newsdesk dann auch immer eher so Macherdiskussionen führt, dass man sich so unter Druck gesetzt fühlt, weil eine Geschichte schon bei vielleicht zwei, drei Portalen zu sehen ist und dass man denkt so, oh, wenn wir das jetzt erst einen halben Tag später machen, dann denken die anderen Leser, dass das alt ist. Aber ich vermute mal, das werden gar nicht so viele Leser so denken, ne?
Ja, aber es ist natürlich wahr. Das sind Diskussionen, die wir auch führen und wo sich natürlich auch der digitale Journalismus wahnsinnig entwickelt und immer noch weiterentwickeln wird. Also vor ein paar Jahren, so nehme ich es wahr, war Tempo noch ein viel größeres Thema. Und dann haben wir eine Veränderung der Nutzung, die jetzt natürlich ganz stark über das Mobile läuft, über die Handys, die sich nochmal stark unterscheidet von den Zeiten, in denen Online-Medien vor allen Dingen Desktop-Medien waren. Und die Nutzung wird sich ja auch weiter verändern. Und natürlich hat man immer eine Binnensicht und natürlich gibt es ganz oft auch in der Konferenz Diskussionen, hätten wir da schneller sein müssen, und dann sagt vielleicht das betreffende Ressort, naja, wir haben aber noch auf diese oder jene Stellungnahme gewartet. Und ich finde, das geht vor, das ist wichtiger. Also wir haben so viel Zeit, wie wir brauchen, um gescheit zu recherchieren, bevor wir mit einer Geschichte rausgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Anders ist es, wie eben schon gesagt, in Nachrichtenlagen, aber die haben auch eine ganz eigene Dynamik und einen eigenen Rhythmus. Aber das ist ja im Tagesgeschäft irgendwie längst nicht immer der Fall.
Und was, glaube ich, jetzt auch noch viel stärker hinzukommt, du hast gerade schon die Push-Meldungen erwähnt, Videos ist schon länger ein Thema, aber es gibt halt auch immer mehr Formate. Zum Beispiel habt ihr in den vergangenen Monaten auch eigene Podcasts gestartet, die da ja auch eine Rolle spielen. Das muss ja auch so ein bisschen mit berücksichtigt werden. Wo spielen wir wie, welches Thema? Wie glaubst du, müssten wir eigentlich nicht noch viel häufiger uns überlegen, ob man nicht auch andere Formate bedient, um ein Thema umzusetzen?
Ja, und ich glaube, dahin wird es in den nächsten Jahren auch gehen und auch schon in den nächsten Monaten. Ich meine, wir haben ja das Glück, es gibt immer ein Thema, ja, also jetzt die Koalitionsverhandlungen oder was auch immer. Das ist natürlich ein Thema, egal für welches Medium, also egal, ob wir über Radio nachdenken, Fernsehen, Print, Online. Aber die Frage, welche Geschichten finden wir und dann daran anschließend, wie bereiten wir sie auf, die wird natürlich zunehmend flexibel und das ist ja toll, weil wir ein Thema in einem Podcast ganz anders aufbereiten können, weil das Ganze viel intimer ist, ein Stück weit viel authentischer, wenn ich die Stimme von jemandem höre, als wenn ich beispielsweise eine geschriebene Geschichte habe oder gar ein Video, weil wir es erlebt haben. Wir haben zum Beispiel eine Folge unseres Stimmenfang-Podcasts gesendet, unseres politischen Podcasts zur Frage, welche Migranten wählen die AfD. Und da haben die Kollegen mit verschiedenen Wählern gesprochen. Die haben sich alle frei geäußert, weil natürlich Podcast, also Audio, ein viel intimeres Medium ist als beispielsweise Video. Also viele von denen hätten sich nicht filmen und zeigen lassen, aber zu sprechen, das war kein Problem. Und es macht schon auch einen Unterschied, ob man jemanden hört oder nur eine Beschreibung über jemanden liest. Und ich finde, da haben wir ganz großartige Möglichkeiten und da wird es, glaube ich, zunehmend dahingehend zu überlegen, wie erzählen wir denn welche Geschichte und welches Medium bietet sich denn dafür an, und das ist natürlich unsere Riesenchance, dass wir im Digitalen verschiedene Medien miteinander kombinieren können, technisch, das ist ja großartig.
Ich glaube, wir haben in den vergangenen Minuten über sehr viele Chancen und Möglichkeiten gesprochen und so viele kleine Aspekte, wo jeder, der so im digitalen Journalismus unterwegs ist, auch vielleicht so dann mal so denkt, so ja, wie machen wir das eigentlich und was kann man da vielleicht noch verbessern, um dann am Ende auch ein besseres Angebot anbieten zu können. Aber wie kann man sich so im Alltag motivieren, auch mal so einen Schritt zurückzugehen? Schafft ihr das auch immer im Newsroom oder hast du da einen geheimen Chefredakteurinnen-Trick? Wie läuft das?
Also wir haben, ich kann dir ein Beispiel erzählen. Wir haben angefangen im vergangenen Jahr mit den, wir nennen es Spon-After-Work-Gesprächen. Also zu Themen, über die wir in der Konferenz intensiv diskutiert haben, also beispielsweise Berichterstattung über die AfD, wie machen wir das gut, was könnten wir besser machen, uns immer mal wieder abends Gäste einzuladen, mit denen wir darüber gesprochen haben. Also wie berichtet man über Rechtspopulismus, wie geht man damit um, um uns zum einen Input zu holen und gleichzeitig auch so ein bisschen zu reflektieren, was wir da eigentlich tun. Weil natürlich ist dafür im Alltag nicht immer Zeit, ja, für so einen Stuhlkreis. Also das macht man morgens in der Konferenz und dann reflektiert man auch. Aber es gibt natürlich Themen, wo es sich einfach lohnt, nochmal Wissen in die Redaktion zu holen. Und zwar nicht, um ein Interview zu führen und um das zu veröffentlichen, sondern um im Grunde sich selbst mit dem Thema nochmal näher zu beschäftigen. Und das, finde ich, funktioniert sehr gut, weil man gleichzeitig was über das Thema lernt, aber auch natürlich immer ein Stück weit reflektiert, was man da eigentlich tut und macht. Und ich glaube, dieses Korrektiv, was so eine Redaktion ja immer gleichzeitig ist, das klappt ganz gut. Also da, wo morgens intensiv diskutiert wird in der Redaktionskonferenz und in der Zeitkritik, da ist ganz oft was zu holen. Also zu schauen, sind wir da richtig unterwegs, müssen wir da nachjustieren und immer wieder auch selbstkritisch zu sein. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig.
Da freue ich mich, dass wir jetzt ja auch im Prinzip ein Afterwork-Gespräch mit dir führen konnten. Diesmal dann hier auch dann direkt im Radio. Barbara Hans, herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war eine Stunde Was mit Medien für diesen Donnerstag. Kommenden Donnerstag um 20 Uhr gibt es eine neue Folge und natürlich rund um die Uhr auch als Podcast auf deutschlandfunknova.de. Mein Name ist Daniel Fiene. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.